Hallo und herzlich willkommen zum Petsport. Heute direkt nach dem Spiel, also direkt nicht ganz, aber relativ direkt am nächsten Tag sind wir für euch da und werden euch nach einer zweiwöchigen Pause, beziehungsweise einwöchigen Pause, je nachdem wie man es rechnet, auf den neuesten und aktuellsten Stand bringen, was bei den Patriots gerade so losgeht, dem besten Team der Welt. Ja, zumindest sind sie dieses Jahr nicht Super Bowl-Verteidiger, aber man könnte schon durchaus ein paar Argumente vorbringen, um zu sagen, dass sie das beste Team der Welt sind. Nicht wahr, Felix?
Sehr gut. Möglichkeit, ja, auf jeden Fall. Also bei den Patriots muss man immer sagen, sie gehören zu den besten Teams der Welt, wenn es um das jeweilige Sportart geht, sprich Football in dem Moment. Also ich glaube, es gibt sportübergreifend auch sehr wenige Teams, die derart erfolgreich sind. Also in einer Salary Cap Free Agency Ära ist das Erfolgreichste, was eigentlich möglich ist. Und deshalb.
Ja, da hast du recht. Ich meine, wenn ich jetzt überlegen würde, ich meine, Real Madrid könnte man so ein bisschen vom Erfolg gleichsetzen, ne? Ich meine, die haben ja die Champions League, ich glaube, in den letzten 18 Jahren, wenn man das so mit dem Super Bowl gleichsetzen würde, bestimmt, ich glaube, man jetzt ist sogar dreimal in Folge gewonnen und dann bestimmt davor auch nochmal, vielleicht dann auch 5-6 Mal, ne?
Ja, gut, aber ist halt
so. Aber das ist auch schwer zu vergleichen, ne? Also ohne Salary Cap, da geht's halt nur, wer die meiste Kohle reinsteckt. Also nicht nur, aber hauptsächlich.
Vanilla.
Genau, das stimmt. Ja, die Patriots haben gestern wieder gespielt und gewonnen. Sie haben das Super Bowl Rematch gewonnen mit 37-20, wobei ich nur mit Vorsicht das Wort Rematch in dem Moment in den Mund nehmen will, weil das ist im Football immer ein bisschen schwierig, wenn man sich überlegt, wie stark die Teams sich alleine von Jahr zu Jahr unterscheiden und dann ist selbst in einem Regular Season Game oder selbst in einem Super Bowl, in einer Super Bowl Wiederholung quasi, die Teams so unterschiedlich, dass man da nicht so wirklich von Rematch sprechen kann. Aber ja, sie haben gestern gegen die Philadelphia Eagles gespielt und mit 37-20 gewonnen.
Und die Frage, die sich ja als erstes anschließt, ist, meinst du, Lane Johnson war happy gestern? So generell?
Ach, ich weiß nicht. Der ist ja ziemlich auf seinem Trollzug aufgefahren, ne? Also ich finde es auch irgendwie nicht mehr unterhaltsam. Das ist irgendwie nur noch so, irgendwie so, was soll das jetzt? Du hast gewonnen und jetzt, was hast du denn noch zu beweisen? Also irgendwie muss da, glaube ich, echt ihm eine ziemlich große Laus über die Leber gelaufen sein beim Super Bowl Sunday, damit er so dieses Desinteresse beziehungsweise Hass schon fast, ne? Könnte man schon fast sagen, so noch mit jetzt in diese Saison reinnimmt.
Absolut. Einerseits das noch, auf der anderen Seite hat er nicht so gut gespielt in meinen Augen. Wenn wir gleich in die Analyse des Spiels gehen, ja. Da werden wir auf jeden Fall auch über die beiden Lines oder die vier Lines, wenn man so will, sprechen. Das war mir auf jeden Fall, ja, ich will nicht gemein sein, aber so ein bisschen habe ich schon auch drauf geguckt, wie Lane Johnson sich so gibt und es war ganz interessant zu sehen. Also er hatte offensichtlich mit seinen Teammates dieses Mal nicht so viel Fun, obwohl er ja eigentlich gesagt hat, in Philadelphia haben sie immer so viel Fun und da ist auch egal, ob sie 10 Super Bowls gewinnen oder keinen einzigen, Hauptsache sie haben Fun. Und bei den Patriots ist das ja nicht der Fall. Gestern war es ein bisschen anders, vielleicht auch, weil es ein Heimspiel war, weil die Patriots relativ schnell in Führung lagen. Aber man muss wirklich sagen, das war ein Abzug und Lane Johnson wirkte nicht so happy heute oder gestern Abend.
Ja. Wobei, lass uns erstmal direkt mit dem Wichtigsten von allem anfangen, was gestern passiert ist.
Handshake mit Nick Foles?
Nee. Tom Brady hat einen neuen Helm.
Ja, der sieht aus wie 12, oder? Mit dem Helm, findest du auch?
Ja, es ist ungewohnt. Also man muss sich da wirklich dran gewöhnen. Tom Brady hat jetzt, ich glaube, 18 Jahre lang denselben Helm getragen.
Dasselbe Modell, sagen wir mal so. Fairerweise.
Ja, stimmt. Den Helm wird er sicherlich gewechselt haben zwischendurch. Da sind bestimmt ein paar Risse mal zwischendurch drin gewesen. Und jetzt wurde ihm quasi verboten, dieses Modell weiter zu benutzen. Beziehungsweise nicht in diesem Jahr. Ich glaube, er hätte auch das nächste Jahr mit dem alten Helm noch spielen dürfen oder im nächsten Jahr einen neuen haben müssen. Ich bin nicht ganz sicher.
Er hätte noch spielen dürfen mit dem jetzigen, also mit seinem alten ursprünglichen Helm. Mhm. Aber ab der übernächsten Saison wird dieses Modell nicht mehr erlaubt von der NFL. Also nicht nur für Tom Brady, sondern für alle Spieler, die mit dem Riddle, ich weiß gar nicht mehr, VR irgendwie heißt das Modell, das entspricht nicht mehr den Concussion Standards, deswegen.
Auch nicht, wenn man ein Wässerchen dazu trinkt?
Es kommt drauf an. Also dann müsstest du schon extrem hydrated sein, damit du den Helm, nein, aber den Helm darfst du nicht mehr tragen.
Ja,
deswegen hat er schon in der letzten Woche im Training den mehrfach aufgesetzt, als ich das Bild zum ersten Mal bei Twitter gesehen hatte. Ich glaube jetzt Anfang dieser Woche hat er ihn getragen. Und jetzt im Spiel gestern, er sieht einfach so 10 Jahre jünger aus. Vielleicht ist das natürlich auch so ein kleiner PR-Move, den er noch mitnimmt, aber er sieht extrem jung aus, oder?
Ja, das stimmt schon. Also es ist wirklich gewöhnungsbedürftig, aber ich vermute mal in 3, 4, 5, 6, spätestens 7, 8 Wochen werden wir uns dran gewöhnt haben und das fällt uns gar nicht mehr auf.
Ja.
Aber gut vor allem. Also ne, er will ja langlebig sein und Gehirnerschütterungen haben jetzt auch nicht so viel mit Dehnbarkeit zu tun, dementsprechend nur gut.
Er kann sein Gehirn irgendwie dehnen mit Gummibändern.
Ja, wer weiß.
Wer weiß.
Seriosität zurückzubringen. Das Spiel war natürlich ein Preseason-Spiel und wie ihr es wahrscheinlich von mir jetzt auch aus der letzten GFA-Pod-Folge wisst, halte ich nicht so viel davon. Es gibt schon so ein paar Takeaways, immer die man davon nehmen kann, aber ich denke, insgesamt ist es leichtsinnig, zu viel aus diesen Preseason-Spielen rauszuziehen und auf die Regular Season zu übertragen. Aber,
ja. Nee, ich wollte direkt so ein bisschen dir reingrätschen. Nicht mit den Schultern voraus, nicht mit dem Kopf natürlich. und zwar haben schon relativ viele Starter relativ lange im Spiel gespielt. Also das erste Preseason-Game ist so auch häufig bei den Patriots so in der Vergangenheit häufig gewesen, dass eben kaum Starter gespielt haben. So haben wir es ja auch in der letzten Woche gesehen. Und dann das zweite benutzen sie häufig, um die Starter doch deutlich mehr zu spielen. Und dann flacht das wieder so ein bisschen ab in den nächsten Wochen. Und von daher hat man bei den Patriots ja zumindest die Starting Offense relativ lange gesehen.
Die erste Hälfte, ne? Also das war schon
Genau. Und die Defense halt mit einigen Wechseln, gerade in der Secondary viel gewechselt, relativ gut besetzt. Gronk hat nicht gespielt auf der Offense-Seite. Hightower, das sind die beiden größten Namen auf der Defense-Seite. Auch bei den Eagles haben sie ja jetzt abgesehen von der Verletzung von Foles, der dann etwas früher wahrscheinlich als geplant raus musste, die O-Line relativ lange gespielt und auch in der Defense haben sie sehr lange eigentlich mit ihrer Top-Defense gespielt.
Ja, wobei man auch direkt da sagen muss, die Tackles wurden ja doch relativ zügig ausgewechselt und die waren dann ja vielleicht wenn wir den Übergang hier machen wollen, zum Pass-Rush, der natürlich sehr gut war, aber meines Erachtens waren dafür halt auch die beiden Backup-Tackle von den Philadelphia Eagles zu einem großen Teil für mitverantwortlich.
Waren die schon drin bei dem Strip-Sack von Claiborne? Meine ich nicht.
Doch, ich meine schon.
Ja? Yeah?
Doch. Also ich meine, ich habe gestern ein bisschen später eingeschaltet. Ich konnte leider nicht so, was heißt leider? Ich konnte gestern nicht so gut einschlafen und habe mir gedacht, okay, dann nutze ich doch die Gelegenheit und schaue Football. Und dann bin ich dann irgendwie, ich glaube, in Minute 10 oder so
eingeschlafen.
In das Spiel eingestiegen. Habe mich dann quasi wieder aufgemacht, habe den Fernseher angeschmissen. Und da ist mir aufgefallen, dass Nummer 72 von den Eagles, und zwar ist das Viatra oder so eine Art, oder Viati.
Ja, aber das ist der Backup für
Viatjai.
Genau, und das ist der Backup für Peters. Ja. Left Tackle, ja, der von der Verletzung auch nur nicht 100% zurück sein
genau,
kann.
Ja. Aber Taylor Hart hat auch durchaus nicht gut gespielt. Dementsprechend bin ich da so ein bisschen vorsichtig zu sagen, der Pass Rush, ich glaube 7 oder 8 Sacks haben die Patriots aneinander gereiht, dass man da jetzt denken kann, okay, die Offense kann ein bisschen Pause machen, in der Defense ruhen wir alles oder so, das wird eher unwahrscheinlich.
Ja, 8 Sacks hatten sie, also 8 Sacks, inklusive des 54-Yard-Fumble-Return vom Rookie Bentley, dem Linebacker, der eine sehr gute Figur gemacht hat, mal wieder. Wollen wir ein bisschen einsteigen ins Spiel selber, Christian?
Ja, machen wir. Und zwar, lass uns doch mal direkt anfangen. Ich hatte mir nämlich überlegt, dass wir dann immer, um die Spiele so zu analysieren, dass wir erstmal so ein bisschen unsere guten Spieler oder Coaches, ne, also welche wir gut fanden, welche wir schlecht fanden und welche so eine Spezialkategorie wie zum Beispiel verletzt oder kurios oder so.
Ah ja.
Und ja, da schmeiße ich doch mal direkt den Ball zu. Wollen wir mit was Gutem oder Schlechtem anfangen?
Ja, natürlich immer mit was Schlechtem zuerst.
Ah, okay, in Ordnung. Ja, dann sag doch mal so den ersten Spieler-Coach-Ereignis oder was auch immer, was du jetzt eher negativ fandest.
Was ich negativ fand und was mich auch wirklich überrascht hat, war auf jeden Fall auf der Seite der Defense Jason McCourty, der relativ, also im Gegensatz zu letzter Woche Spielzeit bekommen hat, so ein bisschen immer so ein Wechselspiel. Einmal hatten sie Gilmore und Rowe, dann hatten sie Rowe und McCourty, um so Corner 1 und Corner 2 zu spielen. Und McCourty sah nicht so überragend aus, hat auch diesen Touchdown zugelassen.
Ja, das sah da echt aus, als wenn er entweder irgendwie das Ganze nicht so richtig ernst genommen hätte oder er einfach total unfähig war.
Er hat es, glaube ich, so ein bisschen so overplayed. Also es ist ja im Grunde genommen so eine ähnliche Route, wie erinnern sich alle Patriots-Fans gerne dran.
Ja.
Für die Edelman war, auch zwei Versuche gebraucht hat gegen die Seahawks damals im Super Bowl, diese Inside und dann Out, und McCourty hat es sehr stark eben die Inside-Route versucht zuzumachen und dann war er völlig blank hinten in der Endzone. Also das war für einen Veteran-Receiver, den man jetzt geholt hat als hoffnungsvollen Malcolm Butler-Nachfolger, nicht gut, muss man wirklich sagen. Auch etwas, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, okay, das ist jetzt Preseason und das ist jetzt irgendwie noch fehlendes Wissen der Defense oder hat das die Schemata, die sie spielen und laufen, noch nicht so ganz verinnerlicht, aber das ist so ein, in meinen Augen, so ein Move, der so ein Veteran nicht passieren darf, weil der Philly Receiver war jetzt nicht unbedingt um ein paar Zentimeter frei, sondern der stand da wirklich Mutterseen alleine auf einmal.
Ja.
Das war so das eine auf der Defense-Seite, was mir nicht gefallen hat. Und
Moment, jetzt bin ich dran.
Achso, ich dachte, ich mache erst komplett. Striktes Regiment.
Ich hab mir ein Konzept zurechtgelegt. Das muss eingehalten werden.
Achso,
ja. Nein. Da stimme ich dir voll zu. Ich fand das auch, J-Mac, das ist so eine Sache. Ich werde ihn jetzt übrigens immer nur J-Mac nennen, weil
weil du einfach alleine Spitznamen geil findest.
Ja, das sowieso. Und das ist, ich speichere ihn noch gar nicht so richtig als McCourty ab, weil McCourty ist einfach Devin, ne? Also da.
Geile Aussage.
Ja, für mich persönlich.
Okay, alles klar.
Nee, aber das ist ja auch normal, wenn man ihn halt schon so lange im Team hatte. Nee, also McCourty ist es schon so eine Sache, man hat ja schon so gehofft, so ein bisschen dubious war ich auch dabei, weil ich mir dachte, okay, warum gibt Cleveland ihn für ein Appel und ein Ei her? Ich glaube, am Ende war es ein Fünftrunden-Pick oder sogar nur ein Trade-Down von der vierten in eine fünfte Runde oder so. Das war ja wirklich für fast nichts und dann ist er auch noch gleichzeitig relativ günstig auf dem Cap. Gleichzeitig wurde er von PFF im letzten Jahr so mega gut geratet. Ich glaube, der war einer der Top 10 Cornerbacks, den die geratet haben. Also irgendwas stimmte da nicht so ganz. Dementsprechend war ich da immer so ein bisschen, okay. Und dann war es jetzt im Training Camp so, dass er auch häufig nicht mit den Einsen gespielt hat, sondern eher mit den Zweien, beziehungsweise in der ersten Woche auch irgendwie fast gar nicht. Da wusste man nicht so genau, ob er verletzt war oder ob er quasi gebencht wurde, mehr oder weniger oder so. Das ist alles irgendwie, auf jeden Fall ist das durchaus eine Sache, wo man sagen muss, kann gut sein, dass da so Verstärkung von unten kommt oder kommen wird müssen. Und da wird McCourty auch ein bisschen Glück gehabt haben, weil die zweite und dritte Garde der Cornerbacks jetzt auch nicht unbedingt so überzeugend war.
Nee, also die Rookies, die letzte Woche deutlich besser gespielt haben, waren jetzt auch nicht so super überzeugend. Zu dem McCourty-Deal selber oder J-Mac, wie du ihn jetzt neuerdings nennst. Gut, also wir haben gesehen, spätestens in der vorletzten Woche, dass Cleveland jetzt nicht unbedingt, was Trade-Partner angeht, unbedingt immer das Beste rausholt mit dem Coleman-Deal. Also von daher,
Ja. Nee, das stimmt schon, da hast schon recht. Da geht es darum, einfach alle Leute, die Sachi reingeholt hat, rauszuhauen. Ne?
Genau.
So könnte man zumindest das Gefühl entwickeln. Nee, aber ich würde dann auch direkt weitermachen bei den DBs und auch bei den eben angeleuchteten Rookies. und zwar Corson hat mich nun wirklich nicht überzeugt. Also hat ein paar Penalties verursacht, einmal in der Endzone und wurde echt relativ konstant geschlagen. Nur muss man auch dazu sagen, als Siebtrunden-Pick ist das jetzt auch nicht so eine Sache, die einen unbedingt überraschen sollte. Ne? Das ist so eine Sache, gut, okay, das macht er halt. Ähnlich J.C. Jackson in der zweiten Hälfte, der ja doch auch so ein bisschen mein Herz so ein bisschen erobert hat, war jetzt auch nicht so ganz überzeugend. Und Jamal Wills, ja, okay, der hat mich dann sogar zwischendurch ein bisschen aufgeregt. Die beiden undrafted Rookie Free Agents. Also insofern ist da J-Mac wieder wohl eine Spur sicher, weil die Konkurrenz so ein bisschen fehlt.
Ja, ich glaube auch.
Moment.
Ich glaube auch generell ist er relativ sicher noch. Die Rookies haben halt natürlich einfach, glaube ich, sehr viel Licht und Schatten. Das ist auch normal für sie, gerade auf einer extrem schwierigen Position für einen Rookie in die Liga zu kommen als Corner. Und dann spielst du einfach relativ schnell gegen Receiver, die du so im College einfach auch nicht siehst. Die laufen Konzepte, die du so nicht gesehen hast. Also das ist, glaube ich, schwieriger, wenn du da reinkommst, als wenn du jetzt so ein harter Hitting-Linebacker bist, der im Grunde genommen nur für den Run-Support aufs Spiel kommt. Aber McCourty muss sich auf jeden Fall so ein bisschen anstrengen. Das auf jeden Fall, weil, wie gesagt, ich bin einfach nicht zufrieden mit Eric Rowe, auch wenn er gestern nicht unbedingt schlecht gespielt hat von den Corner. Ist ganz gut aufgefallen, da der Pass-Break-Up auf Mike Williams zum Beispiel war sehr schön. Aber ich bin einfach nicht zufrieden mit Rowe, weil mich das in den letzten Jahren einfach nicht überzeugt hat. Und
wir kennen die Rowe-Experience und sie ist nicht unbedingt schön.
Ja,
also
genau.
Vor allem ist sie unkonstant. Also sie ist manchmal schön und manchmal furchtbar.
Er lässt sich sehr viel hoffen und das Kartenhaus bricht relativ schnell wieder zusammen.
Genau, ja. Hast du denn noch was Schlechtes?
Was Schlechtes, zählen da auch Verletzungen schon rein oder darf ich das noch nicht sagen?
Nein, Verletzungen sind für später.
Okay, wenn ich dann was anderes Schlechtes habe, ist so ein bisschen auf der Seite der Offense. Jetzt, ich konzentriere mich mal ein bisschen mehr auf die Offense, die Brady gelaufen ist in der ersten Halbzeit, weil abgesehen davon, dass man mal wieder gesehen hat, wie unglaublich riesig der Unterschied ist von Brady zu Brian Hoyer. Das sind ja wirklich, das sind fünf Welten. Deswegen müssen wir uns hier auf Brady konzentrieren. Ich glaube, das findet auch keiner schlimm, der uns zuhört.
Aber es ist ja auch völlig klar, dass dass da Welten zwischenliegen, weil Brady ist bei Madden 99 gewertet und Brian Hoyer 69. Da muss der Unterschied ja auch
sein. Ja, logisch, das stimmt. Nee, was mich gestört hat, war da auf jeden Fall Philip Dorsett, den man noch nicht hat einbinden können so wirklich. Da habe ich so ein bisschen noch Bedenken, wie man wirklich seine Stärken ausnutzen kann, nämlich die Schnelligkeit. Da gibt es momentan nicht so viel. Und damit verbunden einfach, dass der Deep Ball von den Patriots ist nicht da. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil über eine ganze Saison hin ist das einfach zu wenig. Und da werden sich gute Defenses mit 3, 4, 5 Wochen Videos von den Patriots sehr, sehr gut drauf einstellen können, auf dieses Dink und Dank von den Pats. Und die momentan muss man wirklich sagen, die stärkste Waffe, die sie in dem Deep Ball Game haben, ist Gronkowski durch die Mitte für 20, 30 Yards. Ansonsten sind die Receiver, die momentan, ja, okay, ist ein bisschen überspitzt. Wir haben Cordell Patterson noch nicht komplett gesehen. Aber das Set hat einfach letzte Saison schon, war für mich schon vielversprechend. Ich hatte gehofft, dass man quasi mit einer kompletten Offseason jetzt nochmal da noch mehr rausholen kann. Und das fehlt mir halt einfach. Vielleicht haben sie auch gestern sehr, sehr verhalten gespielt und wollten nicht zu viel riskieren. Das mag natürlich sein. Aber insgesamt fehlt mir das noch so ein bisschen der tiefe Ball bei den Pats. Da muss ich einfach sagen, die anderen Receiver, Hogan, Edelman und auch Eric Decker, sind nicht oder auch vielleicht nicht mehr in der Lage, diese Separation zu schaffen an der Line of Scrimmage. Und deswegen relativ schwierig. Also man hat es gesehen, auf der eine tiefe Ball auf Hogan, der kam gerade noch hinterher, den Ball aus dem Receiver Cornerback hin zu schlagen.
Ja, definitiv. Also da würde ich dir auch zustimmen. Wobei die Bedenken, die du hast, natürlich wissen wir noch nicht, wie Dorsett am Ende tatsächlich genutzt wird. Das wird noch durchaus interessant sein. Und dass das ganze Playbook noch nicht geöffnet wurde, ist natürlich auch völlig offensichtlich. Aber er ist mir jetzt auch nicht unbedingt positiv aufgefallen. Ich würde ihn jetzt, weiß jetzt nicht, ob ich ihn auf die Bad-Liste packen würde.
Ich packe ihn auch nicht als Person drauf, sondern dass ich ihn als Primary Deep Threat sehe.
Und ja, wobei ich dabei auch sagen würde, okay, wann hatten die Patriots schon mal eine Deep Threat gehabt, ne?
Randy Moss?
Das letzte Mal, ja, Randy Moss und im letzten Jahr Cookie, ne? Ja. Also das war's ja auch und das ist ja nie so auch das Begehr so wirklich
Brandon
gewesen,
Tate, ne? Mindestens zweimal im Jahr?
Ja, okay. Nein, also das ist so eine Sache, wenn es wieder zurück zu diesem Dank geht, dann bin ich jetzt auch nicht so, so enttäuscht im Vorfeld, im Nachfeld vielleicht, werden wir sehen. Aber im Vorfeld denke ich schon, okay, das ist in Ordnung. Und bevor ich jetzt zu Cordarrelle Patterson komme, den ich auf meine Goodlist packe, würde ich nämlich nochmal meinen letzten Bad Pick quasi ins Feld werfen. Und das wäre Demaryius Travers, der mich auch letzte Woche schon, der ist mir echt häufig negativ aufgefallen. Jetzt muss man auch dazu sagen, ja gut, okay, na, junger Dude, was willst du da jetzt großartig sauer drauf sein? Aber ich glaube nicht, dass er einen Platz im Team haben wird.
Nee, das glaube ich auch nicht, weil die Konkurrenz auch oft viel zu stark ist da momentan.
Ja. War der nicht sogar letztes Jahr noch bei den Patriots schon auf der NFI oder so? Ich meine, dass der im letzten Jahr quasi...
Das kann gut sein, ja.
Gehabt. Also insofern, und der hatte, hatte der eine Nacken-Injury? Ich glaube, der hatte eine Nacken-Injury gehabt. Nee, ich vertue mich. Sorry, nee, alles in Ordnung. Alles gut. Auf zur guten Liste. Darf ich jetzt anfangen? Oder willst du noch was Schlechtes sagen?
Nee, ich habe nichts Schlechtes mehr. Ich warte nur auf dein Signal, bis ich was Neues sagen darf.
Jetzt fange ich aber an.
Mein Gott, ist das hier
echt so. Durcheinander alles. Sehr schön.
Das macht keinen Spaß, wenn das so stringent alles ist.
Ja, nee, okay, dann fang du an.
Nein, das war ein Scherz, mach.
Okay, in Ordnung. Wide Receiver Cordarrelle Patterson. Wir alle erwarten uns, sind da so, glaube ich, so zwischen himmelhoch jauchzend und der wird halt ein paar Kicks return. Das ist schwer vorherzusehen und ich bin mir auch immer noch nicht so ganz sicher, ob er wirklich als Receiver beitragen wird bei den Patriots. Aber ich glaube, wir können uns sicher sein, dass er im Screen-Game und im Run-Game durch irgendwelche Sweeps oder was auch immer, ich glaube, da wird er doch einiges Schönes beisteuern können. Und da bin ich auch so ein bisschen excited bei. Also das der Touchdown von ihm, das war ein Traum. Und dann hat er noch einmal diesen anderen langen Catch gehabt, wo er so ganz ganz knapp ins Ausgelaufen ist, ne? Und da hätte ich auch niemals gedacht, dass er da noch irgendwie rauskommt. Und okay, schlussendlich ist er auch nicht rausgekommen, ist halt out of bounds getreten. Aber es war halt extrem knapp, ne? Und das ist schon, also das war schon erstaunlich und bemerkenswert. Also da, den würde ich auf jeden Fall auf die Up-Liste packen.
Absolut, ja. Also er bringt neben der Schnelligkeit einfach das, was er einfach als Returner mitbringt, natürlich auch als Wide Receiver mit. Er ist schwer zu tackeln, schwer auf den Boden zu bekommen, vor allen Dingen, wenn er Speed aufgenommen hat. Er hat relativ sichere Hände und hat halt einfach in den letzten Jahren, ob es jetzt in Minnesota war, ob es in Oakland war, eigentlich nie wirklich eine Chance bekommen, mehr zu zeigen. Deswegen hoffe ich einfach sehr, dass er auch als Receiver endlich mal genutzt wird, weil wenn man jemanden so hoch draftet mit diesen Fähigkeiten, die er hat und ihn dann wirklich nur im Return-Game einsetzt, ist es einfach so verschenkt. Oder auch selbst, wenn man ihn nur für den Screen-Pass aufs Feld schickt, finde ich auch schwierig und ich glaube auch, dass Josh McDaniels clever genug ist, ihn anders einzusetzen. Er hat jetzt wahrscheinlich den besten Offensive Coordinator, den er bisher in seiner Karriere hatte mit McDaniels. Und ansonsten ist es auch so, wie soll ich sagen, so vorhersehbar. Also wir kennen das aus Minnesota-Zeiten oder auch bei den Raiders. Er steht, sagen wir mal, 20 Plays an der Seitenlinie, dann kommt er rein. Entweder um einfach nur fake die Linie runterzulaufen oder eben Screen Pass oder Endaround zu laufen. Das ist halt so ein bisschen so, ja, also entweder kriegt er jetzt direkt den Ball oder eben nicht. Und das ist halt zu vorhersehbar. Und ich glaube nicht, dass die Patriots das machen. Also ich hoffe es zumindest.
Ja, das hoffe ich auch. Ich meine, die Sache ist die, das Coaching generell in der Liga ist zwar vielleicht nicht unbedingt wirklich gut. Das kann man auch durchaus kritisieren an vielen Stellen. Aber ich glaube auch nicht, dass Coaches so eingeschränkt sind in ihrer Sichtweise, dass sie nicht auf die Idee kommen, Patterson auch mal ein paar Routen laufen zu lassen. Die werden schon ihren Grund haben, warum sie ihn nicht als Wide Receiver benutzen. Die Frage ist halt, ob Belichick das Ganze anders einschätzen kann und vielleicht noch mehr rauskitzeln kann, dass er das dann nochmal schafft, dass Patterson halt auch mal andere Dinge macht, weil auch gerade für spektakuläre Catches ist er ja durchaus jetzt schon im Training Camp gut aufgefallen und allein, ja, ich meine, das ist halt schon was wert, ne? Er ist halt super schnell und wenn du dann Press spielst, dann läuft er unter Umständen an dir vorbei und wenn du da halt ihm Raum gibst, dann tanzt er dich aus. Das wird schon, das ist eine spannende Personalie.
Absolut. Und ich hoffe mal nicht, dass er so ein Matthew Slater Receiver wird.
Na, nee, das
oh, Matthew Slater kommt aufs Spielfeld, okay.
Scheiße, es gibt keine Receiver mehr, die heile sind.
Ja, und vor allen Dingen bei Matthew Slater weiß man ja auch immer, im Grunde genommen ist es dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie heavy Run Support oder er soll einfach nur stumpf einfach mal durchlaufen. Naja. Mein Up auf jeden Fall oder meine Up-Liste, mein Daumen hoch, bekommt auf jeden Fall die Kombination Brady und White. Die gefiel mir einfach wieder verdammt gut. Es war wunderschön zu sehen, wie die beiden zusammen gespielt haben. Mein Herz hat so ein bisschen geblutet, weil ich habe mich wieder zurückerinnert an den Super Bowl und die Kombination Brady und White, die hat da so ein bisschen gestockt und wir erinnern uns ja auch an den Strip-Sack, der zur Niederlage dann wirklich auch geführt hat. Da war White sehr weit offen, hätte quasi nicht nur den Ball fangen, sondern auch wahrscheinlich einen First Down erlaufen können. Und das wieder zu sehen war schön, die Art und Weise, wie Brady absolut in absoluter Topform war, die Defense gelesen hat, das Timeout genommen hat in der ersten Halbzeit, als er gesehen hat, okay, da kommt der Blitz, genau da passt es jetzt nicht, unseren Spielzug, den er vorher schon abgeändert hatte, das eben da alert zu sein und nicht einfach zu sagen, wir laufen den Spielzug jetzt trotzdem, ist Preseason, sondern seine Receiver, seine Running Backs zu schützen in dem Moment und zu sagen, wir laufen da jetzt nicht rein in den Blitz, sondern wir nehmen das Timeout und dann eben das Zusammenspiel mit White fand ich sehr, sehr schön.
Jetzt hast du mir direkt zwei Möglichkeiten geraubt, aber das ist schon in Ordnung. Nein, James White, das ist erstaunlich. Also auch, ich habe mir gerade nochmal seinen Vertrag angeschaut, der kriegt 4 Millionen im ja. Jahr, ne? Also es ist unglaublich, was das für ein Bargain ist. Also nicht schlecht, mal wieder GM Bill hat da wieder mal zugeschlagen. James White absolut ab, auch von mir, definitiv. Sowohl Rushing in 4 Versuchen hat er 31 Yards gerusht, 7,8 Yards Average. Das ist durchaus in Ordnung. Natürlich ist da ein langer Lauf bei gewesen, aber okay. James White ist ja auch nicht primär Rusher, sondern eher der Satellite Back, der Receiver. Und auch im Receiving, das ist einfach schön. Das Screen Game ist, das lief rund einfach, kann man nicht anders sagen. Ja. Und das ist etwas, was im letzten Jahr manchmal so ein bisschen gehapert hat, das Screen Game. Was ich da vielleicht auch also als sneaky positive auf die Liste packen könnte, wäre dann vielleicht Trent Brown, der ja nie so richtig ernst genommen wurde, spätestens seitdem, wäre Quatsch, also Isaiah Wynn wurde ja vor ihm gedraftet, bevor er getradet wurde, aber eigentlich hatten ja alle so die ganze Zeit gedacht, Isaiah Wynn wird auf die Left-Tackle-Position gehen und Trent Brown macht da seinen Job echt gut und auch gerade dieses, das Laufspiel, was ihm ja immer so ein bisschen unterstellt wurde, dass er super in der Pass-Coverage ist oder im Pass-Blocking ist, aber so ein bisschen so zum einen ihm der Motor fehlt, er nicht so ganz so motiviert ist und zum anderen dass er im Laufspiel nicht so gut ist. Also er hat auf jeden Fall im Screen Game ist er mir ein, zwei Mal durchaus positiv aufgefallen. Also das ist schon eine Sache, die mich zufrieden macht irgendwie und vor allen Dingen auch positiv in die Zukunft schauen lässt.
Absolut, ja. Also die O-Line generell hat schön gespielt. Man muss ja auch wirklich sagen, und auch das, was ich vorhin zu Beginn angesprochen hatte, sind dagegen eine der besten D-Lines, die wir nicht nur in der letzten Saison hatten, sondern auch in der kommenden Saison sehen werden, angetreten. Und dafür haben sie wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht, wenn ich mir angucke. Da war Fletcher Cox drin, da war Michael Bennett drin. Also das war schon sehr, sehr stark. Das ist eine der besten Units, auf die du im Football momentan treffen kannst. Und dafür haben die einen sehr, sehr guten Job gemacht.
Ja, das finde ich auch eben ganz anders, als es die O-Line von Philly gemacht hat, weil das war ja,
die hat so noch Claiborne.
Ach ja, okay, jetzt greife ich dir quasi gerade vor, indem ich Claiborne als positiv nochmal rausziehe, eher zufällig. War ein super Auftritt, ne? Kann man nicht anders sagen. Schön, richtig viel Pressure gemacht. Auch erstaunlich, dass er nicht die ganze Zeit drauf war, sondern häufig erst beim Third Down gekommen ist. Was uns sicherlich auch so ein bisschen Anzeichen dafür ist, dass die Tiefe an der Defensive End Position relativ gut ist dieses Jahr. Ne? Wir haben Dietrich Weiss und Derek Rivers, die jetzt beide im zweiten Jahr sind, beziehungsweise auch gesund sind und dementsprechend hat man vielleicht auch die Möglichkeit, dass man Claiborne tatsächlich nur als obvious Pass-Down-Rusher benutzen kann und das ist schon ein gewisser Luxus, ne?
Absolut, also die Line ist generell ja extrem stark, ne? Also du kannst ja auf der Defensive-Tackle-Position, wenn sie eben 4-3 spielen, kannst du dir aussuchen, spielst du Malcolm Brown, spielst du Lawrence Guy oder Danny Shelton? Das sind verdammt drei sehr, sehr gute Defensive Tackle, sehr athletische Defensive Tackle auch, die Pass rushen können, aber in erster Linie sehr, sehr stark gegen den Lauf sind. Und dann hast du eben die Ends, die du gerade angesprochen hattest, die Jungen, da hast du Claiborne mit drin. Dann kannst du für Third Down auch dann für die Mitte Adam Butler bringen, der auch gestern wieder gut gespielt hat und nochmal auch von der Mitte aus sehr, sehr viel Druck auf den Quarterback erzeugen kann. Also in meinen Augen die Tiefe der Defensive Line und das Potenzial war schon sehr, sehr lange Zeit nicht mehr so. Also wenn du dich an Saisons erinnerst, Christian,
ja,
wo irgendwie dann noch Andre Carter gesigned wurde und man irgendwie gehofft hat, dass der gefühlt 45,
der Leichnam von Carter,
der 45-Jährige dann noch irgendwie 4 Sacks in der Saison produziert hat und er dann irgendwie auf einmal Sackleader war. Das sind ganz andere Zeiten jetzt und das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön.
Ja, wahrscheinlich auch wieder nur so ein bisschen kurzfristig, befürchte ich mal. Also zumindest Malcolm Brown ist ja jetzt in seinem letzten Jahr und wobei er jetzt auch noch nicht so viel gezeigt hat in der Liga, dass er viel Geld wird verlangen können in der Free Agency im nächsten Jahr, aber ist immer so ein bisschen fraglich, ob GM Bill quasi Bock hat, so viel Geld dann nochmal an die Positionen zu geben, weil er ja auch schon dieses First-Round-Pedigree hat und das ist ja auch in der Free Agency immer wertvoll. Aber ja, das ist eine gute Sache.
Ja.
Bist du dran oder bin ich dran?
Keine Ahnung, du fährst doch hier den Karren.
Ja, keine Ahnung. Nee, ich glaube, du bist dran. Ich habe doch gerade Claiborne gesagt und
ja, dann nehme ich doch Bentley, Joan Bentley. Fünftrunden-Pick führt momentan, auch wenn wir Preseason-Stats jetzt nicht zu sehr beleuchten sollten, die Tackle-Liste an. Also er hat die meisten Tackles im Team. Er hatte gestern diesen 54-Yard-Fumble-Recovery von dem Strip-Sack von Adrian Claiborne. Er hat, und das habe ich schon, glaube ich, beim Draft gesagt, für mich auch ein bisschen mehr Potenzial als der vor ihm gedraftete Christian Sam. Spielt ihn auf jeden Fall so ein bisschen an die Wand momentan, muss man sagen. Er besticht wirklich durch seine Athletik, sein Tackling und vor allen Dingen eben auch die Möglichkeit, dass er, und das haben wir uns ja beide schon so häufig gewünscht, Christian, auch covern kann. Er kann jetzt nicht für 3-4 Sekunden wirklich covern, aber er kann auf jeden Fall mal den zweiten Tight End oder auch den Running Back aus dem Backfield kann er covern und das ist einfach sehr, sehr wichtig, weil du sonst eben mit jemandem wie Landon Roberts einfach immer relativ blank stehst und das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass da wirklich ein bisschen mehr Speed in die Linebacker-Position gekommen ist.
Ja, definitiv. Also die Athletik, die Bentley an den Start bringt, ist schon ein bisschen überraschend. Das hätte man im Vorfeld nicht so gedacht, weil man ihn ja auch eher so als diesen klassischen Thumper irgendwie so eingestuft hätte, als der Typ, der einfach downhill rennt und versucht nur irgendwas zu tackeln oder zu hitten. Das ist schon sehr, sehr positiv. Und dass er halt echt eben covern kann, ja, es lässt wirklich hoffen. Die Frage ist halt, wie wird sich das in der Regular Season zeigen? Bin aber noch so ein bisschen vorsichtig, weil gerade diese Coverage-Linebacker, die, ja, so richtig gibt's die halt nicht, ne? Also es gibt halt immer nur so einen Kompromiss, sag ich mal, dabei. So ein Coverage-Linebacker, das ist halt auch einfach schwierig, ne? Aber ja, definitiv kann ich auch auf meine Goodlist packen.
Es sei denn, du heißt Luke Kuechly.
Ja, aber auch der der kann es halt auch nicht mit einem Gronk oder wie auch immer aufnehmen, so ohne weiteres, ne?
Ja.
Und das wäre halt das, was, also sagen wir so, das Konzept eines Coverage-Linebackers ist, glaube ich, auch einfach unrealistisch. So würde ich es jetzt immer sagen.
Ja, okay.
In Ordnung. Noch was Gutes oder sollen wir das erstmal dabei belassen?
Ach, soweit habe ich die guten Punkte abgearbeitet.
Ich will vielleicht noch eben kurz reinschmeißen, dass es gut war. Jules, der war irgendwie immer wieder noch feisty, wie er es irgendwie immer ist, immer so ein bisschen giftig, aktiv am Start und hat jetzt nicht überragend gespielt, aber gut gespielt.
Ja.
Das ist jetzt aber nicht unbedingt was man großartig herausheben müsste. Tom Brady hast du ja eben schon angedeutet, könnte man aber vielleicht auch nochmal extra machen. Es ist schön, dass er nicht rostig geworden ist, dass er voll am Start ist.
Mit 41 Jahren spielt er besser als jemals zuvor. Ja,
mit 41 Jahren, da fängt
das. Wir können ja mal reinhören, was Bill Belichick gesagt hat zu diesem Spiel. Gefragt direkt nach dem Spiel, als er mal wieder Vintage sich noch kurz vor der Pressekonferenz die Ärmel und den Kragen abgeschnitten hatte und dann in seiner klassischen Art und Weise über das gestrige Spiel dann gesprochen hat.
Well, thought I thought our guys came out and played really competitively tonight. You know, we got off to a good start. We were able to play from ahead and, you know, made some plays in all three phases of the game. We've still a lot of work to do. We had a long way to go, but like the energy we played with, and we had some good productive plays. So we'll try to build on that this week and, you know, keep trying to string some days together. We'll go on the road this week against Carolina, so that'll be a good challenge, good opportunity for us. But just another step in our preparations for the season and opening day. So hopefully we can just keep making progress. And, thought we had a good week this week. It's good to see it finish off with, you know, a good competitive performance tonight against a good football team.
Soweit Bill Belichick zum gestrigen Spiel. Auf jeden Fall für seine Verhältnisse sehr, sehr viel Lob in anderthalb Minuten.
Ja, Theo Belichick, der sagt ja auch immer nur das, was er sagen will, egal was er gefragt wird. In dem Fall sind diese Statements zu Beginn der Pressekonferenz natürlich immer eine Spur aussagekräftiger, würde ich mal sagen. Aber er hat ja auch einen Grund dazu gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich... wie gesagt, also die ersten Units, die gegeneinander auf dem Feld standen, da hat man wirklich, ich will jetzt nicht, weil es Preseason ist, sagen, irgendwie großartig großen Klassenunterschied gesehen, aber es war halt einfach, was die Preparation angeht, was offensichtlich den Status des Teams angeht, hat man da einen großen Unterschied gesehen, weil die Eagles waren nicht ready. Sie sahen für mich auch nicht irgendwie frisch aus, sie sahen nicht fit aus. Nick Foles war auch vor seiner Verletzung sehr, sehr unsicher, sehr unpräzise und die Patriots eben vom ersten Moment an, als wäre es irgendwie ein Regular-Season-Game, extrem präzise.
Ja, deswegen muss man auch diese ganze Performance der Defensive Backs, die ja abgesehen von Crossen und J-Mac und ja, also muss man so ein bisschen vorsichtig betrachten, aber generell waren dann die Defensive Backs schon ganz okay, aber halt eben auch, weil Foles relativ mies gespielt hat, das darf man nicht vergessen. Übrigens, Zutfeld, der Quarterback der Eagles, wusstest du das, dass er der Bruder ist von dem ehemaligen Tight End Zutfeld der Patriots, der in 2013 oder wann das war, so für so riesig viel Aufregung gesorgt hat
als im Training Camp?
Ja, genau, als Baby Gronk, genau, das war die Geschichte. Und dann wurde er gecuttet, ja, und ist dann bei den Jets untergekommen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch aktiv ist.
Er war zuletzt, warte mal, wenn ich mich richtig erinnere, war der auch mal kurz bei den Broncos jetzt, noch gar nicht vor so langer Zeit. Ja, ich hatte das, als er auf dem Feld war, da hatte ich ihn, hatte ich das mitbekommen, dass er der Bruder, also dass sein Bruder eben der Sutfeld, also beziehungsweise, dass er einen Bruder hat, der auch Football spielt, aber ich weiß gar nicht, ob der damals schon bei den Eagles oder generell in der Liga war. Ich hatte nur mal, als eben der Hype um ihn so groß war mit Baby Gronk, irgendwie mal so einen klassischen 3-Minuten-Clip gesehen. Der Beste übrigens, was das angeht, ist immer noch Jimmy Garoppolo, der irgendwie mit so einem blauen Cabrio durch seine alte Heimat cruist. So ein NFL-Video, Where They Come From oder irgendwie so ein Kram. Mhm. Und da war eben Sutfeld, da wurde auch die Familie vorgestellt. Und okay. Aber ich hatte jetzt gestern auch nicht mehr die Connection auf dem Feld, hatte ich nicht mehr, nee.
I see. Ja, ich habe das, ich glaube, Solak hat davon geredet. Übrigens, ich finde Solak als Play-by-Player-Guy, ich finde den, ich finde ihn zwar auch wirklich manchmal extrem nervig, aber diese Momente sind so gering, dass ich das insgesamt doch dann wieder okay finde. So würde ich es, glaube ich, benennen.
Ja.
Aber ich glaube, der wird's niemals schaffen in so eine nationale Booth rein. Also dafür ist er viel zu sehr Homer im Blute. Ich glaube, der könnte niemals neutralen Spiel kommentieren, wenn die Patriots da drin sind.
Mea culpa, ich habe ein bisschen Quatsch geredet. Zutfeld war doch nicht bei den Broncos. Ich habe ihn, glaube ich, verwechselt jetzt mit Darby. Zutfeld wurde am 3. September 2016 von den Jets entlassen. Und seitdem ist er, keine Ahnung, bei Walmart, ich weiß es nicht.
Ja, oder arbeitet im Car Wash. Er öffnet wahrscheinlich Waschstraßen oder so und sagt, ich bin ehemaliger NFL-Profi und kriegt dafür irgendwie $1,000-Check oder so. Ja, okay. Ja, dann bleibt uns als erstmal eigentlich nur noch die Injuries über, ne? Und da gibt's ja doch eine sehr, ja, recht frische Nachricht noch, aber auch eine sehr frustrierende.
Ja.
Und zwar ist der First Round Pick, der erste Pick überhaupt an Position 23 gedraftet, Isaiah Wynn, hat sich das die Achillessehne gerissen gestern in dem Spiel. Man hat das nicht so richtig gut sehen können. Das Video dafür war jetzt auch am Ende nicht so gut, deswegen hat Doc Flynn, unsere Verletzungsexpertin auf Twitter, sich auch nicht so ganz zuversichtlich da geben können, hatte aber schon so die Vermutung geäußert, entweder ein Ankle könnte gebrochen sein, okay, das wäre noch okay gewesen. Zweite Einschätzung war dann gerissene Achillessehne. Und das hat sich dann leider jetzt auch bewahrheitet. Für ihn ist die Saison vorbei. Und das ist schon ein, ja, es ist ein harter Schlag. Denn er hat sowohl auf der Left-Tackle-Position gespielt im Training Camp. Gestern hat er sich als Right-Tackle probiert, als Ersatz für Marcus Cannon, der kurioser, dubioserweise verletzt ist wieder das Training Camp. Ich glaube, er war jetzt 2 Wochen nicht im Training dabei. Und als Right-Tackle bleibt dann in erster Linie Waddle und ja, Waddle, ne?
Ja, vor allen Dingen als wir letztens vor 2 Wochen oder so über unsere Roster gesprochen haben bei den Pats, war ja Waddle für mich noch so ein Bubble-Kandidat. Ist er jetzt mit Sicherheit nicht mehr. Es ist verdammt schade. Also Wynn hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Gestern auch viel gegen Chris Long gespielt, hat das gut gemacht, so auch mal gegen Michael Bennett. Ich glaube, da war sogar auch die Verletzung dann. Extrem schade. Und das, was mit Cannon ist, ich habe wirklich ein bisschen Sorge momentan, dass irgendwann in den kommenden Wochen auf einmal so eine Nachricht kommt, ist auf der Injured Reserve gelandet.
Ja.
Weil auf einmal, ja, so wie man das kennt, so ein bisschen bei den Patriots, du hörst wochenlang nichts, du siehst ihn, keiner der bestinformierten Beat-Reporter sieht ihn, weiß irgendwas und auf einmal kommt eben die Nachricht, ja, er ist weg und ich hoffe es nicht, aber es ist
durchaus möglich.
Es wäre extrem schade, weil damit verlierst du 2 ganz, ganz wichtige in der O-Line, obwohl der eine, wie gesagt, erst Rookie ist, aber trotzdem. Also Waddle ist auf jeden Fall, hat es letzte Saison gezeigt, dass er stabil sein kann, aber es ist natürlich schon wieder ein extremer Abfall.
Also jetzt nicht, vor allen Dingen ist die Frage, ja. auch in dem anderen Sinne dann in dem Moment. Nee, aber die Frage ist ja auch, selbst wenn Waddle jetzt meinetwegen diese Saison gut spielt, dann hast du halt danach keine Tiefe mehr, ne? Das ist das Problem. Wir spielen dann Matt Tobin oder wen spielst du dann? Also das ist so ein bisschen die Frage, die Hauptsorge, sag ich mal, ne? Mhm. Was passiert, wenn eine weitere Verletzung kommt und da, oder eine Inkonstanz, ne? Wenn sich jetzt Waddle, wenn er sich jetzt halt wirklich einige Böcke erlaubt und so. Und das ist so, naja, das stößt mir schon ziemlich sauer auf, die ganze Geschichte da, bereitet mir schon Sorgen.
Ja, absolut. Also das ist wirklich sehr, sehr hart.
Das denke ich auch. Gut, hast du jetzt noch was Direktes zum Spiel, was du reinwerfen möchtest?
Ja, vielleicht auch so ein bisschen injury-related. Und zwar Kenny Britt vielleicht, für alle, die sich gefragt haben, hat immer noch oder laboriert immer noch an der Verletzung, die aus Juni noch stammt. Ist zwar auf dem Spielfeld, sieht man ihn immer wieder bei den Training-Videos und Bildern etc., aber bis jetzt noch keine wirkliche Time gesehen. Eric Decker, wie gesagt, vorhin kurz angesprochen, hat, glaube ich, 3 Targets gestern keinen Ball gefangen. Man hat es gesehen auch so ein bisschen, wenn man sich ein paar Plays 2-3 Mal angeguckt hat, dass ihm wirklich die Quickness fehlt in meinen Augen. Also er schafft keine Separation zwischen sich und dem Verteidiger. Und Rex Burkhardt, der ja auch noch mit einer Knieverletzung so ein bisschen laboriert, da gibt es zumindest erfreuliche Nachrichten. Es wurde als eine Minor Injury, also eine nicht ganz so schwerwiegende Verletzung jetzt eingestuft und man kann wirklich hoffen, dass er, Rex Burkhardt, dann, für den ich ja als den Frontrunner sehe momentan, im Duett, sage ich mal, mit James White für die Running Back Position, dass er relativ zeitnah auch wieder zurückkommt, vielleicht sogar schon nochmal in der Preseason. Ja.
Ja, vielleicht. Aber es wäre halt typisch für die Patriots, wenn dann so eine Verletzung da ist, dass sie dann halt übervorsichtig sind und halt für nichts Unnötiges quasi dann nochmal ein Risiko eingehen. Ne?
Ja.
Aber stimmt, jetzt wo du das sagst, Gillislee ist für mich wirklich aus der Tür raus. Also der hat, glaube ich, erst in den letzten 20 Minuten überhaupt gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Higan, also der... ich glaube, der wird nicht die Saison als Patriots-Spieler tja, starten. Und dann muss man natürlich gucken, ob er vielleicht von irgendeinem Team noch aufgesammelt wird, quasi auf dem Waiver Wire oder danach als Free Agent. Aber ja, das ist so die Geschichte. Aber das Running Back Core ist natürlich auch ziemlich tief, ne? Also das ist
ja, und wir vergessen ja auch immer noch Sonny Michel, ne? Also
ja. Ja, stimmt. Ja, gut. Hast recht, den haben wir komplett vergessen, ne?
Ja.
Aber es ist halt auch eine Wundertüte, ne? Ist jetzt verletzt, wir haben keine Ahnung mit seinem Knie. Jetzt kam heute noch eine Geschichte raus, dass das was mit seinem MCL? Ich habe es gar nicht mehr ganz präsent, aber dass das alles wohl nicht so schlimm sein sollte und er zum Week One Start am Start sein sollte, aber ich glaube nicht, dass er am Anfang der Saison viel wird beitragen können. Also ich könnte mir vorstellen, dass er zum Ende der Saison hin noch mal ein bisschen aufdrehen wird, auch wenn er sich dann so ein bisschen akklimatisiert hat, weil er jetzt auch wirklich viel vom Training Camp verpasst und dann mit Sicherheit auch viel Zeit brauchen wird, um sich, ja, um das Playbook komplett zu lernen und sich wirklich zu akklimatisieren. Aber so ein Rookie of the Year, der Titel scheint in große Ferne gerückt zu sein, wenn er denn überhaupt mal möglich war.
Das stimmt, ja.
Eine
Nachricht, ja? Habe ich vielleicht noch.
Ja.
Die ich jetzt noch in den vergangenen Tagen mehrfach gelesen hatte. Und zwar, die Patriots sind momentan in Gespräch mit Chris Hogan, beziehungsweise seinem Agenten, den Agenten von Chris Hogan, der ja in einem Final Year of his Deal ist, also in einem Contract Year. Und genau, Hogan, der jetzt mittlerweile 30 ist, da wollen die Patriots schon ihn gerne vielleicht nochmal für eine Saison, für zwei Saisons dann halten. Momentan sehen die Gespräche ganz gut aus. Man hat natürlich den Klassiker, wie es bei jeder Verhandlung ist, ob das jetzt irgendwie außerhalb des Sports ist oder im Sport, ist es immer das Gleiche. Beide Seiten kommen erstmal mit relativ auseinanderliegenden Verhandlungspositionen an den Tisch und dann nähert man sich irgendwann an. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass er ein relativ team-friendly Deal mit vielen Incentives annehmen wird, einfach um vielleicht noch die restlichen Jahre seiner Karriere in New England verbringen zu können, ähnlich wie Amendola das er in den letzten Jahren gemacht hat, denn viel werden die Patriots ihm sicherlich nicht geben, auch wenn er relativ wichtig momentan ist fürs Team.
Ja, er hat aber auch echt nicht viel verdient, ne? Das muss man auch dazu sagen. Er hat jetzt bei den Patriots 3-Jahres-Vertrag für knapp 12 Millionen. Das ist nicht wirklich viel. Ich weiß aber auch nicht, ob er, also er würde in der Free Agency wahrscheinlich schon mehr verdienen, ne? Weil er auch einfach präsent ist und auch einen größeren Namen dadurch bekommt. Aber ich weiß auch nicht, ob er unbedingt viel mehr wert ist. Und die Frage ist halt auch einfach, ob die Patriots überhaupt nochmal bereit sind, 4 Millionen im Jahr für ihn zu bezahlen oder ob die ihm sagen, so ja, so 2 Millionen und 2 Millionen in Incentives. Und
genau, sowas glaube ich auch.
Ja. Genau. Ja, das ist durchaus nochmal ein Thema. Ein anderes Thema, was wieder so ein bisschen so eher das Thema Boulevard war. Tom Brady hat endlich, wir haben ja ewig lang drauf gewartet, die Hand von Nick Foles geschüttelt nach dem Spiel.
Ja, ich habe das, hattest du das beim Super Bowl mitbekommen eigentlich? Ich habe das erst viel später gehört.
Ja.
Und dann habe ich diese Story auch schon längst wieder abgehakt. Und gestern kam es dann natürlich wieder auf und ich dachte mir so, ach ja, meine Fresse, ernsthaft?
Genau das. Also das ist halt auch wieder so eine Geschichte gewesen. Die Patriots machen halt gute News und bringen viele Klicks ein und dementsprechend sucht man da Geschichten bei raus. Wobei halt auch, das hat halt irgendjemand geschrieben und irgendjemand kam halt auf die Idee und relativ zügig kam danach auch Berichte, dass Brady ungefähr mit 5, 6, 7, 8 Spielern von den Eagles gequatscht hat oder so, nachdem das Spiel vorbei ist und er einfach Nick Foles nicht gefunden hat offensichtlich. Aber es wird dann direkt daraus so eine Unsportlichkeitsgeschichte gemacht, um halt den Überfeind Patriots und Überfeind Tom Brady wieder so ein bisschen zu melken, sag ich mal. Ne?
Genau. Und deswegen sind wir hier, um das Ganze wieder gerade zu rücken.
Genau. Und ins Verhältnis zu packen. Ne?
Zu setzen.
Hast recht. Stimmt, das ist nochmal deutlich besser. Ja, was haben wir denn sonst noch? Du hast gerade über Chris Hogan geredet, das ist in Ordnung. Ja, Rob Gronkowski, das Interview, das ich bei Twitter auch gepostet hatte, das er gemacht hat, das war schon interessant, ne? Also, ich hatte das irgendwie nicht so gedacht, dass er auch weiterhin so fiskalitäre Disziplin hat. Ist das richtig?
Ich habe den Ausdruck noch nie gehört, aber ich würde ihn, wenn dann, Fiskale.
Stimmt, Fiskale, ja.
Nennen.
Aber Fiskal ist auch falsch, weil Fiskal ist, glaube ich, alles, was den Staatsfinanzen betrifft. Und monetäre Disziplin wäre es dann, genau.
Genau, ja. Ja, also ich meine, diese Story, dass er eben von Endorsement-Deals lebt und alles spart und im Grunde genommen nichts Teures kauft, außer seinem Kumpel mal eine goldene Kette oder so.
Sich selber.
Oder sich selber, genau. das ist ja jetzt nicht wirklich überraschend, ne? Und muss man halt auch dazu sagen, er ist sich auch für nicht zu schade. Also ob das jetzt Waschmittel ist oder irgendwie irgendein Getränkehersteller oder irgendein anderer Schmodder, der macht halt auch jede Werbung mit, weil er eben wirklich seine Marke hat im Grunde genommen kein Niveau, aber hat halt kein, ist, ja, ist jetzt
kein
halt,
Anspruch.
Ja, genau.
So vielleicht, um das mal so ein bisschen netter zu formulieren. Okay, was ich noch so als kleines News-Item hätte, wäre, dass Cornerback Bashaud Breeland für ein Gespräch und ein Workout, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall als Free Agent für die Cornerback-Position bei den Patriots vorstellig wurde. Die Jets scheinen wohl auch noch gleichzeitig interessiert zu sein. Ist schon nicht uninteressant, auch so eine Spur kurios, dass er immer noch Free Agent ist, weil er hat ja einen relativ dicken Deal angeboten bekommen in der Free Agency. Allerdings ist ihn dann, hat er eine Fußverletzung gehabt, ne, die er dann irgendwie aus, ja, ich weiß nicht, eigener Dummheit will ich jetzt nicht sagen, aber die sich dann so unangenehm entwickelt hatte.
Ja. Also ich habe das ja schon mal spaßeshalber gesagt, auch wenn es nicht so nett ist, über eine Verletzung von jemand anderem zu sprechen, aber ich hatte so gesagt, er ist in die aufgerissene Dose von Duron Harmon, der die weggeworfen hatte, reingetreten. Also er hatte auf jeden Fall eine Fußverletzung, die er hatte sich außerhalb der USA zugezogen, das Ganze wohl ein bisschen verschleppt, nicht wirklich sich drum gekümmert. Und dann ist das Ganze entzündet und diese entzündete Wunde hat ihn wohl dann auch relativ schwach werden lassen, also ein Immunsystem extrem angegriffen, also wirklich dann den kompletten Körper angegriffen und das hat dazu geführt, dass er eben bei den Carolina Panthers, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung hatte, diesen relativ großen Deal relativ früh zu Beginn der Free Agency als einer der, ja, neben Butler wichtigeren Cornerbacks auf dem Free Agent Markt einfach dann nicht bekommen hat, weil er eben den Medizincheck nicht bestanden hat.
Mhm. Ja, es ist schon so ein bisschen komisch, dass er immer noch kein Team gefunden hat. Ne? Vielleicht hat er auch einfach ähnliche Vorstellungen, dass er einen ähnlichen Vertrag haben will und sich noch nicht damit abgefunden, dass er jetzt mit einem Einjahresvertrag wird leben müssen, um sich nochmal neu unter Beweis zu stellen und nochmal frisch in die Free Agency reinzustarten, weil die meisten Teams halt ihre Pläne abgeschlossen haben. Ne?
Ja, klar.
Auf jeden Fall hat man gelesen, dass die Patriots wohl darüber nachdenken und nach diesem Preseason-Spiel nochmal auf ihn zukommen wollen und dann vielleicht eine finale Entscheidung treffen wollen. Wir werden es sehen.
Würde auf jeden Fall, wenn er jetzt, sagen wir mal, er ist wieder bei 100%, wovon er jetzt mal ausgehen müsste, auf jeden Fall sehr interessant, was die Cornerback-Position dann angeht, weil Breeland von seiner Statistik her, von seinem Können her, was er gezeigt hat in Washington, wäre auf jeden Fall ein Kandidat, wenn alles gut läuft für ihn, für die Nummer 2 im Depth-Chart. Und das wäre natürlich dann sehr interessant. Wir haben auch mal wieder nicht gesprochen über Dawson, den Second-Round-Pick. Mhm. Auch er ist noch bei den Patriots, ne? Das darf man nicht vergessen. Und dann wird schon echt sehr kompetitiv da.
Ja, aber er ist halt irgendwie auch verletzt und hat noch nicht viel gezeigt. Also das ist auch so eine Sache. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass er sich in die ewig lange Liste der Cornerbacks aus der zweiten Runde einreiht.
Oh nein, nicht die. Das tiefe Loch. Das tiefe schwarze Loch, das ist irgendwo in Foxborough so ein großes Loch, da steht so mit 2 drauf, Cornerback, Runde 2.
Vielleicht ist das auch der Deal, den Bill Belichick mit dem Teufel gemacht hat, dass er irgendwie alle 3 Jahre einen Cornerback in der zweiten Runde draften muss, der quasi direkt ins Fegefeuer geschmissen wird oder so.
So wie, wie hieß noch unser Freund aus der zweiten Runde, der mit dem schönen Namen?
Cyrus Jones?
Nee, der war ja
nicht Tavon Wilson, aber aus demselben Jahr, der?
Ja, nee, ich glaube, oder das Jahr davor. Ach, wie hieß er denn noch? Ah, ich komme nicht mehr drauf.
Sterling Moore?
Nee.
Ah, jetzt haben wir alle fraghaften Corner.
Der hat bei den Patriots super ausgesehen zu Beginn und dann, ich glaube, auch eine Verletzung, dann kam er nie wieder. A Second Round Pick. Wurde nie wieder gesehen. Ist auch nichts mehr.
Wenn du
mehr
ein bisschen... Ja. Filibusterst, dann google ich das eben raus.
Filibusterst?
Mhm.
Ja, auf jeden Fall würde es natürlich, wenn Breeland käme, auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden auf dem Cornermarkt für die Patriots. Was ich noch interessant finde, oder was ich momentan noch nicht so ganz verstehe, ist, dass man mit
Russ Idoling?
Russ Idoling, ja.
Ja.
Absolut. Und was ich noch nicht so ganz verstehe momentan ist die Situation um Flores, den in Anführungsstrichen Defensive Coordinator, der jetzt natürlich immer noch als Linebacker-Coach gelabelt wird. ich verstehe es nicht so ganz, dass man hier die gleiche Schiene fährt wie mit Matt Patricia und ihm den Posten noch nicht gibt. Ich weiß nicht, warum man das macht.
Ich habe da eine ganz einfache Antwort drauf.
Ja.
Wenn du Offensive- oder Defensive-Coordinator bist, dann musst du so und so häufig Interviews und Pressekonferenzen halten. Aber wenn du nur Linebacker-Coach bist, dann nicht.
Meinst du, das ist der Grund, dass die ihn nie da raushalten wollen? Aber ich meine, er wird dir jetzt keinen Scheiß erzählen. Also.
Nein, also ich glaube, de facto hat er die Position des Defensive Coordinators mit vielleicht ein bisschen Close Supervision von Bill Belichick dabei. Ja, aber er hat die Position und diesen Titel hat er ganz einfach nicht, weil Bill Belichick keinen Bock hat, dass er dann auch noch irgendwie einmal die Woche irgendwie in irgendwelchen Quatschfragen in seinen Augen Rede und Antwort stehen muss.
Gut, kann natürlich sein, so habe ich noch nie gedacht in dem Moment, aber ich denke halt so, es wäre halt so ein schönes Empowering für ihn, wenn man ihm auch den Titel geben würde, ne, und ihn wirklich.
Ja, aber das braucht er, glaube ich, nicht.
Ich weiß es nicht, vielleicht ist es für ihn persönlich interessant, ich meine, ich kann aber halt nur
jeder
so aus.
In der Liga weiß es ja.
Ja, aber ich kann es mir halt nur so aus einem, sagen wir mal, aus einem Arbeitsumfeld, wenn ich mir vorstelle, so, du hast jetzt zwar die Rolle, aber nach außen darfst du es nicht wirklich tragen. Also da auf deinem Schildchen steht immer noch irgendwie so ein bisschen Assi, aber eigentlich bist du Chef, wollen wir aber also nicht so.
Ich glaube, sobald du ein Jahr verbracht hast unter Bill Belichick, ist dir alles egal, was außen um dich herum passiert.
Meinst du, dass das so ist?
Nein, aber ich glaube, als Coach geht man, glaube ich, schon so ein bisschen in die Richtung, dass man da wirklich das Außen wirklich ausblendet und alle nur belächelt, die da Streufeuer senden wollen oder Störfeuer streuen wollen.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
Hast du denn sonst noch was? Ansonsten bin ich nämlich auch so ein bisschen am Ende meiner Sachen angekommen, die ich so vorbereitet habe.
Ich bin auch schon am Ende angekommen.
Ja gut, dann haben wir heute...
Die Musik läuft auch schon wieder.
Jetzt sagst du das so, Nein, okay, ja, dann haben wir wieder eine Folge hinter uns gebracht, können somit wir, entspannt ins Wochenende starten und ihr mit Top-Unterhaltung. Sorgt dafür, dass ihr weiter Spaß am Football habt und seht zu, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Ciao.